Ich glaube einfach, dass es immer was Gutes zu entdecken gibt im Wort Gottes. Ich habe mir gedacht, heute ist ein Tag, da sollten wir uns mal mit Männern auseinandersetzen. Wenn man den Titel überlegt, der Predigt, ja, also es gab ja mal einen Herbert Grönemeyer, der so ein Lied komponiert hat, Männer. Was Männer, man könnte verschiedene Titel haben, was Männer nie sagen würden, Frauen unbedingt wissen wollen. Gibt es einige Sachen, einige Frauen, die was wissen wollen über Männer? Okay, gut. Also wie auch immer der Titel ist, was Männer denken und was Männer fühlen, darum geht es. Wir sind hier in einem schönen Gebäude, hier sitzen viele Menschen, die Hälfte davon, den Menschen, die hier sitzen, ungefähr knapp die Hälfte, das sind Männer. Und ich möchte heute natürlich zu euch Männern reden. Ich möchte, dass wir unsere Visitenkarten, unsere Statussymbole, das, was, woran sich die Männer hängen, dass wir das einfach mal beiseite packen. Und einfach, ich glaube, dass Gott zu dem Kern in dir sprechen möchte, den er total schätzt. Ich möchte eins sagen, Männer sind keine Schweine, sondern liebenswürdige Wesen mit Herausforderungen in ihrem Leben. Ja, so könnte man es sagen. Was denkt ein Mann und worunter leidet er? Sorry, ihr Frauen, ihr könnt es nicht wissen. Aber ich möchte euch sagen, was mein Leben bereichert hat. Wenn du viele Jahre als Pastor unterwegs bist, dann erlebst du doch eine ganze Menge Sachen. Eltern, die dachten, wir können kein Kind kriegen, haben es gekriegt. Menschen, die krank waren, die göttliche Heilung erlebt haben. Obdachlose, die wieder ein Dach über dem Kopf haben. Situationen, die sich verändert haben. Ehen, die am Auseinanderbrechen waren und jetzt wieder zusammen sind. Menschen, die sich das Leben nehmen wollten, aber nach einem Gespräch es sich dann doch nicht genommen haben. Viele gute Dinge. Aber ich habe auch anderes erlebt. Verzweiflung. Ich habe mit Menschen am Sterbebett gesessen. Wir haben erlebt, wie der Alkohol Familien kaputt gemacht hat und haben mitgeweint mit Eltern, die ein behindertes Kind gekriegt haben. Also es gibt das Leben mit seinen guten Seiten, mit seinen tragischen Seiten. Und ich möchte quasi dem Leben mal ein bisschen in den Schlund reinschauen, um da heraus ein paar Nuggets rauszuholen, die uns heute Morgen weiterhelfen können. Zunächst mal habe ich gedacht, es ist gut, wenn man nochmal über den Unterschied von Mann und Frau spricht. Ist doch gut, oder? Erst eins ist ja klar, ich meine, da gibt es ja ein Buch, das sagt, die Frauen kommen von der Venus, die Männer vom Mars. Es gibt ja nichts, was unterschiedlicher ist, stimmt's? Zwei biochemisch unterschiedlich eingestellte Lebewesen, ja, unter einem Dach, unter einer Decke, wenn das gut geht, dann nur, weil man versteht, dass es einen Unterschied gibt, den Gott offensichtlich gegeben hat. Ich komme auf den Unterschied zu sprechen. Wir Männer sind Jäger, das hat in erster Linie damit zu tun, dass wir vom Testosteron gewissermaßen durchdrungen sind. Wir finden, Frauen sind was anderes, Frauen sind Sammler. Du erkennst es an der Schuhsammlung deiner Frau, okay? Du erkennst es auch an der Handtaschensammlung, ja? Also es gibt gravierende Unterschiede. Männer finden den Weg in die versteckteste Kneipe, aber sie finden nicht ihre Kleider im Kleiderschrank, sie finden nicht die Butter im Kühlschrank. Da gibt es richtige Unterschiede. Unter Druck reagieren Männer anders wie Frauen. Ja? Er schweigt, tendenziell mal, oder trinkt Alkohol, dann lockert sich die Zunge und sie redet und sie isst Schokolade und sie geht shoppen oder macht eine Kombination von all den drei Dingen. Ja? Männer, wenn wir es mal so ein bisschen kategorisieren, sagen wir mal, Männer sind Krieger, Problemlöser, wollen Beschützer sein. Er will seine Frau versorgen und dafür möchte er die Anerkennung haben. Wir Männer sind happy, wenn unsere Frauen happy sind. Stimmt das? Danke, ihr Männer. Gut. Also, das ist gut. Männer haben einen Nachteil, sie sind keine Gesprächskünstler. Okay? Das merkst du schon bei den Kindern. Also normalerweise, wenn dein Sohn 3 Jahre alt ist oder deine Tochter 3 Jahre alt ist, die 3-jährige Tochter hat einen Wortschatz, der doppelt so groß ist wie beim Jungen. Kein Wunder also, dass die Eltern mit ihrem Sohn zum Logopäden rennen und sagen, du, der kann doch nicht reden, der hat Sprachstörungen, der braucht dringend Hilfe. Wir Männer sind keine Gesprächskünstler. Männer reden am Tag 2.000 bis 4.000 Worte. Okay? Frau 6.000 bis 8.000. Einige noch mehr. Okay? So, und was passiert, wenn der Mann seine 2000 Worte verschossen hat, zum Beispiel nach der Predigt? Ja? Du hast deine Worte verschossen und du kommst nach Hause und deine Frau hat noch 4000 Worte, okay? Bei dir ist nichts mehr da. Das könnte einen Konflikt erzeugen. denn sie hat einen angestauten Wortwasserfall, der will unbedingt raus. Ja? Der Babyblues hat ihr nicht geholfen. Also da wollen die Worte raus. Ein Mann hat mal gesagt, ich habe 6 Wochen nicht mit meiner Frau geredet. Ich wollte sie bei ihrem Reden nicht unterbrechen. Ja? So viel mal zu dem Thema. Der Mann ist stolzer Nahrungslieferant, okay. Das möchte er eigentlich, er möchte reparieren und befestigen. Er ist natürlich kein so ein Kommunikationsgenie wie die Frau. Frauen sind auch uns an anderer Stelle überlegen. Man muss überlegen, ob das eine Überlegenheit ist, aber sie haben zumindest den Vorteil, dass die linke und rechte Hirnhälfte besser verkabelt und verdrahtet ist. Ja? Und deswegen sind Frauen mehr Multitask-orientiert. Das heißt, wenn der Mann die Zeitung liest und er wird dabei unterbrochen, ist er sehr betroffen. Stimmt's? Ja. Ja. Das hat also damit zu tun. Und die Frau, die kann viele Dinge machen. Sie kann reden, sie kann zuhören, sie kann Dinge erledigen und dem Mann vorwerfen, dass er das alles nicht kann. Ja? Also das sind die Unterschiede. Frauen zeigen Gefühle, Männer wurden trainiert. Hey, Gefühle sind was für Weicheier. Gelobt sei, was hart macht, durch Härte zum Licht. Ein Indianer kennt keinen Schmerz und diese ganzen Dinge. Und deswegen gibt es heutzutage Esoterik-Therapeuten, die wollen den Männern helfen und sie einladen, an ein Erfahrungswochenende mitten in den Wald zu gehen, damit die feminine Seite, die weibliche Seite in ihnen geweckt wird und die Männer dann schluchzend in den Armen miteinander verbunden da liegen. Und ich sage dir, das will kein Mann, okay? Das will definitiv kein Mann, ja? Die Untersuchungen haben gezeigt, dass es bei einer Konversation zwischen Mann und Frau 4 bis 6 Mal wahrscheinlicher ist, dass die Frau den Mann dass die Frau eine Freundin berührt, wie ein Mann den Freund. Ich habe das festgestellt, da ist was dran. Ja? Ich habe einen Freund, also der hat ein Motorrad und der hat gesagt, komm, fahr mal mit. Und du setzt dich als Mann hinten drauf. Aber was mir nicht einfällt, ist den zum Umarmen, okay? Jede Frau hätte sofort zack gemacht, ja? Ich habe so gemacht, okay? Und jedes Mal, wenn er anfährt, tschung, 3 Mal bin ich knapp am Tod vorbeigeschlittert. Dann sind wir an der Tankstelle vorbeigekommen. Danach habe ich gesagt, ich umarme dich. Okay. So, das ist, gibt also Unterschiede, ja. Zum Beispiel, wenn ein Mann, darüber darf man predigen, wenn ein Mann zur Toilette geht, geht er zielstrebig, um sein Geschäft schnell zu erledigen, okay. Für die Frau ist die Toilette etwas ganz Besonderes, ja. Es ist ihr Gesellschaftsraum, es ist ihr persönliches Therapiezentrum, okay? Wenn die Frau ihre Freundin einlädt, dann gucken wir nicht komisch, weil wir sagen, okay, da liegen ein paar Gegenstände rum, ein paar Parfüms werden ausgetestet und so weiter, die tauschen da irgendwie aus. Aber wenn du deinen Freund einlädst, zur Toilette zu kommen, dann schaut er dich erschrocken an, ja? So, also es gibt Unterschiede, die sind einfach eindeutig da. Nicht so viel zu reden, das ist eine der wenigen Dinge, die wir Männer gut machen und richtig machen. Ja? Ich könnte das vertiefen, aber lass uns nochmal weitere Unterschiede aufzeichnen. Man sagt ja auch, Frauen sind sensibler. Sie haben bestimmte Sensoren, wo sie erfassen, hier im Raum die Person steht emotional kurz vor der Detonation. Die Person, ja, die fängt gleich an zu heulen. Der Mann kommt rein und sieht, hoppla, das Licht flackert. Da müssen wir die Birne mal ein bisschen andrehen. Der Tisch wackelt, da packen wir mal was unten drunter, sorgen wir für Stabilität. Und tendenziell, es ist immer nur tendenziell, was ich hier sage. Ja? Es gibt Männer, die, wir sind alle nicht alle Schema F, ja? Aber Frauen haben stärker ausgebildete Beziehungssensoren. Und die Kritik, dass Männer nur Sex statt Liebe wollen, weise ich im Namen aller Männer hier im Raum weit von uns. Seid ihr dabei? Das war zu dezent. Wo ist die Männlichkeit hier im Raum? Ja? Okay. Jetzt möchte ich langsam tiefer einsteigen. Ich glaube, dass Männer in der heutigen Zeit aber auch schon immer in großer Not waren. Wenn ich mir anschaue, die Generation um Mose, kennt die Geschichte, die wurden alle vernichtet. Mose hat überlebt, aber da gibt es eine destruktive Kraft, einen Bösen, der etwas zerstört hat. Als Jesus geboren war, haben wir genau das gleiche Phänomen. Die ganze Generation, die mit ihm geboren wurde, wurden vernichtet. Und der Böse weiß, dass wenn er den Mann vernichtet, dann braucht er dich nicht mehr zu vernichten, weil dein Herz ist gebrochen für den Rest deines Lebens, weil nicht mehr die Person da ist, die ein Gegenüber ist oder die den Sohn miterzieht oder die vielleicht Vater ist oder Mentor ist, weil das ein Leben lang dann eben fehlt. Ja? Und warum wurde die Generation um Jesus ausgerottet? Weil die Bibel sagt, weil es einen gibt, die Saat einer Frau einen hervorbringen sollte, der Schlange den Kopf zertritt. Okay? Das ist der eine. Ihr wisst, von wem wir reden. Wir reden von Jesus. Und zu dieser Saat gehört auch dein Sohn. Er gehört genauso dazu. Wenn wir mal nachdenken, also ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht, wir Männer, wir sterben früher. Statistisch gesehen können wir sagen, dass die Generation, die ab 1950 geboren wurde, heute also Männer und Frauen, die im Alter, die werden ungefähr 72 bis 75 Jahre alt, werden die Männer alt und Frauen 82 Jahre. Das heißt, die Frau lebt 10 Jahre länger wie der Mann, der zum selben Zeitpunkt geboren wird. Und die demografischen Entwicklungen und Zukunftsprognosen sagen noch etwas. Männer werden in der Zukunft 88 bis 90 Jahre leben und die Frau 103 Jahre wird sie alt. Die Frau, die heute geboren wird, wird wahrscheinlich 103 Jahre alt werden. Und das bedeutet, dass es dann 13 Jahre Unterschied gibt. Okay? Das muss man mal sich so erfassen. Wir Männer sterben. Wir Männer sind die Ersten, die bei dem Phänomen des Selbstmordes sind wir die Spitzenreiter. In der Bundesrepublik werden jährlich 10.000, bringen sich 10.000 Menschen um durch den Suizid. Das sind mehr Tote wie durch illegale Drogen, AIDS und Verkehrsunfälle. Aber Männer bringen sich dreimal so häufig um wie Frauen. Und das viel konsequenter. Also das ist schon interessant. Und die Suizidrate, die steigt ja im Alter noch an. Und zwar deshalb, weil alles, was der Mann gefeiert hat, die Gesundheit oder dass er Probleme lösen konnte, dass er das einfach nicht mehr hat und nicht mehr in Kontrolle hat. Und wir können mit dem Verlust nicht gut klarkommen. Und die Ressourcen in der Gesellschaft der älteren Männer, das ist ziemlich ausgeblendet. Deswegen sage ich, für eine Gemeinde ist es zum Beispiel wichtig, dass man ein Konzept hat von einer, das sehe ich ja hier in dieser Gemeinde auch, einer generationsübergreifenden Gemeinde, alle werden gebraucht. Und die Älteren haben etwas zu geben. Wenn ein soziales Netz da ist, wenn eine Familie da ist, ist die Tendenz wesentlich geringer, sich umzubringen. Verheiratete mit Kindern begehen deshalb weniger Selbstmord. Studien haben gezeigt, dass Alleinstehende und Geschiedene tendenziell eher zum Selbstmord mal tendieren. In Südamerika ist das soziale Netz viel größer und da bringen sich natürlich viel weniger Männer um. Wir Männer stehen unter Druck. Und wenn der Mann heute treu zu seiner Frau steht oder zu seiner Familie steht und das vielleicht, obwohl er keinen Abschluss hat und das vielleicht, ob er vielleicht die Dinge nicht erreicht hat, die er erreichen wollte. Aber wenn dein Mann das macht, dann verdient er eigentlich heute Morgen von dir gesagt zu kriegen, es ist super, dass es dich gibt. Okay, nur ein kleiner Tipp heute Morgen, ja, das wäre mal eine Möglichkeit, klopf ihm auf die Schulter und sag, danke, dass du geblieben bist, danke, dass du noch da bist. Herbert Grönemeyer hat es so ausgedrückt, er hat gesagt, Männer sind auf dieser Welt einfach, also nicht unersättlich, sondern unersetzlich. Und sie werden gejagt vom Infarkt, sie werden gejagt vom Jobverlust, sie werden gejagt vom Krebs, vom Prostata-CA, vom PSA-Wert, von Pornografie, von Versuchungen, sodass ein treuer Mann in dieser Gesellschaft, wenn er hier steht und seine Position einnimmt, wirklich eine Rarität ist. Und der Feind hat es auf die Männer abgesehen und ich sage, wir müssen zurückschlagen. Wir müssen definitiv zurückschlagen. Ich muss einfach denken an, wenn du in das Gesicht deines Sohnes schaust, dann siehst du, wer du einmal warst. Und wenn dein Sohn in dein Gesicht schaut, dann sieht er, wer er einmal sein wird. Und ich denke an all die Jungs, die morgens aufwachen und nicht in das Gesicht ihres Vaters sehen. Und die Mütter dann einfach einen harten Job haben, dem Sohn einfach zu helfen. Ja? Das ist eine herausfordernde Geschichte. Ohne Vater aufzuwachsen, kann sehr hart für die Mutter sein, weil die Mutter, mit allem Respekt für die alleinerziehende Mutter, die sowieso nicht nur 180-Grad-Winkel dann braucht, sondern einen 360-Grad-Winkel, weil sie so viel leisten muss. Ja. Aber wenn der Vater eben nicht da war, der dem Sohn an die Hand genommen hat, in den herausfordernden Zeiten, ja, wo er Testosteron geplagt und getrieben ist und einfach Dinge macht, dann ist das sehr schwierig. Ja. Ich möchte etwas sagen, was vielleicht noch niemand gesagt hat, aber weil Männer werden es nicht aussprechen, weil sie sagen, weil sie denken, es ist unmännlich. Aber ich sage es heute mal, es ist wirklich schwer, ein Mann zu sein in der heutigen Zeit. Ja, es ist wirklich schwer und viele resignieren, geben auf und nehmen nicht ihren Rahmen ein. Wenn man sich umschaut in Familientreffen, dann siehst du hauptsächlich, wenn du die ältere Generation siehst, siehst du ergraute ältere Damen. Ja, du siehst die Tante Erna, du siehst die Großmutter, die Urgroßmutter, aber du fragst dich, wo ist Onkel Willi, wo ist Onkel Walter, wo sind denn die Jungs alle geblieben? Ja, was läuft falsch, dass sie nicht da sind? Es gibt so viele, die uns zeigen, wie man startet, uns Männern, wie man startet, aber nicht, die uns zeigen, wie man erfolgreich endet. Und was man braucht, ist ein Mentor in allen Lebensphasen. Okay? Ein Mentor, der zum Beispiel dir sagt, wenn du jung bist, hey Mann, hör auf, in deiner erweiterten Pubertät zu leben. Ja? Krieg dein Leben unter die Füße. Jemand, der einem Orientierung gibt, der sagt, pass mal auf diese Frau würde ich mich nicht einlassen. Das ist nur so eine Erfahrung, ganz heißer Tipp. Oder jemand, der uns hilft, mitten in der Phase der Midlife-Crisis mit den Dingen richtig umzugehen. Es ist doch völlig klar, dass zum Beispiel ein 60-Jähriger oder ein 70-Jähriger ganz andere Herausforderungen hat, wenn er durch Lebensphasen geht. Und es braucht einen Mentor, der begleitet. Jemand, der dir sagt, in einer bestimmten Lebensphase, wie hältst du deine Familie zusammen bei dem hohen Tempo und dem Stress von heute? Es ist eine Tatsache, dass mehr Frauen Seelsorge in unseren Gemeinden betreiben wie Männer. Stimmt das? Statistisch gesehen würde ich das auch über dieser Gemeinde behaupten, obwohl ich es jetzt nicht weiß. Aber es könnte ja sein, dass es mal eine Verschiebung ist, aber tendenziell ist das so. Und das ist der Grund, warum Männer nicht auch häufig nicht das werden können, wofür sie eigentlich geschaffen worden sind, was sie sein sollten. So viele Töchter suchen ihren Vater. So viele Söhne suchen einen Vater. Und es gab einen Mann in der Bibel, er hieß David. Für mich ist er einfach ein echter Mann. Er ist ein Sieger, er ist ein Kämpfer, er hat Siege, er hat Triumphe, er hat Versagen, er hat eigentlich alles. Er hat Stärken, er hat Schwächen. Er ist ein Mann, der ein Krieger war, der knietief durchs Blut gewartet ist. Aber gleichzeitig ist er ein Prophet, der Dinge so klar von Gott erkannt hat. In Psalm 22 sieht er die Kreuzigungsszene voraus. Er beschreibt Dinge so akkurat. Und ich sag mal so, er war nicht perfekt. Ich habe es schwer, einen Mentor zu haben, der perfekt ist, okay? Weil mir das sagt, hier ist jemand, der mir seine Schokoladenseite zeigt, aber letzten Endes unecht ist. Ich kann mehr von jemandem lernen, der Fehler gemacht hat, weil wenn dieser Mensch Fehler gemacht hat, dann kann ich sagen, wow, wenn Gott es mit dieser Person geschafft hat, dann schafft er es auch mit mir. Wenn Gott es mit David geschafft hat, dann gibt es ja auch noch Chancen für mich, ja? David hatte ein Problem mit seinem Vater Jesse, der ihn abgelehnt hat. Ihr kennt die Geschichte. Und David war ja der Junge, den Gott wollte. Vom Vater abgelehnt, von Gott geliebt. Warum? Warum heißt es in der Bibel, dass der David ein Mann nach dem Herzen Gottes war? Ich glaube, dass der David seinen Vater gesucht hat. Aber er hat den himmlischen Vater entdeckt. Er hat den himmlischen Vater gesucht und gefunden, als er im Freien unterwegs war bei den Schafen. Und Gott sagt, Moment mal, Samuel, da ist ein Mann, der steht da mitten in seiner Schafherde. Er schmeißt mir Küsse entgegen. Er sagt mir, dass er mich liebt. Er sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue, er führt mich zum frischen Wasser. Er ist ein Mann nach meinem Herzen. Und übrigens, er ist ein Mann, sagt Gott. Er sagt nicht, er ist ein Kind. Er war noch fast ein Kind, verstehst du? Er passte noch nicht in die Rüstung rein. Er sagt, es ist ein Mann. Wisst ihr, das ist Gottes Perspektive. Gott sieht das, was andere nicht in uns sehen. Er sieht das in dir, was dein Partner nicht in dir sehen kann. Er sieht das in deinem Sohn oder in deiner Tochter, was du nicht in ihm sehen kannst. Und das ist so wichtig. David hat hier eine Begegnung mit Gott, der einfach sein Potenzial gesehen hat. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt. Ein Thema, wo ich sagen würde, was David richtig gemacht hat, war, dass er Gott gesucht hat. Das ist mein Tipp an jeden Mann hier im Raum, okay? Dass wir die wichtigste Sache zur wichtigsten Sache machen, weil die wird uns Kraft geben für unser Leben. Und er suchte das Angesicht Gottes und das kann ich nur einfach jedem empfehlen. Die Bibel sagt ja, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes, dann wird euch solches alles zufallen. alles, was uns beigebracht wurde als Männer, das ist mir mal aufgefallen, ja, alles, was uns beigebracht wurde, als Männern, wie ein Mann zu leben hat und sich zu verhalten hat, hat nichts mit der Welt mehr zu tun, in der ich heute lebe. Da gibt es ganz viele Dinge, die sich verändert haben. Ja? Also was zu deiner Opas, zu Opas Zeit noch gegolten hat, dass der Großvater nach Hause kam und die Frau zu Hause gewartet hat und gesagt hat, Schatz, ist so toll, dass du da bist, und stellt ihm die Schlappen hin und sagt, Mann, hast du hart gearbeitet, hier kriegst du ein Stück Kuchen, erhol dich mal. Ja, läuft heute anders. Okay, heute kommt der Mann nach Hause, die Frau ist nicht da, arbeitet, okay. Die Frau kommt nach Hause und sagt, ey, mein Rücken tut weh, massier mich. Wieso? Meiner tut auch weh. Dann geht's schon los, ja. Wir leben definitiv in einer anderen Welt. Ich hatte das Haus, bevor ich dich geheiratet habe. Ich kann auch mein eigenes Geld verdienen. Die Welt hat sich verändert. Das ist komplett anders. Und da sind Dinge anders geworden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Großvater in der Konversation mit meiner, oder mein Urgroßvater, oder mein Großvater in der Konversation mit meiner Oma, mit meiner Urgroßmutter, jemals emotionale Inhalte groß mitgeteilt hat. Also, wenn du ihn was gefragt hast, oder, ja, kam nichts, da kam einfach nichts raus. Kam definitiv nichts raus. Ja. Keine Frau hat meinen Großvater gebeten, irgendwelche Emotionen mitzuteilen. Aber heute die Frau, die sagt, teil mir deine inneren emotionalen Inhalte mit, wenn du teilhaben willst an mir, verstehst du, möchte ich wissen, was los ist. Also Mitteilsamkeit ist heute auf einem anderen Level. Und jetzt werden Dinge von dir gefordert, für die du nicht trainiert wurdest. Und dann gab es diese ganze Emanzipation. Ja? Und Eva hat sich emanzipiert. Und der Mann ist in einer Zeit der Verunsicherung, er ist in einer Zeit des Übergangs. Kennt ihr einen Dampfkochtopf? Der Innendruck steigt. Das ist für mich das Bild für einen Mann, ja. Jungs, weinen nicht, der Innendruck steigt, okay. Gelobt sei, was hart macht, der Innendruck steigt. Schon als Kind auf Mann geeicht, Herbert Grönemeyer, der Innendruck steigt, ja. Außen hart und innen ganz weich, der Innendruck steigt. Ja, Männer reden nicht, der Innendruck steigt, okay. Ja, verstehst du, Eva hat sich emanzipiert und triumphiert, der Innendruck steigt, okay. Kein Mentor für den Innendruck, der Innendruck steigt, ja. Warum kriegen Männer einen Infarkt? Warum leben sie 10 Jahre kürzer? Warum bringen sie sich 3-mal so konsequent um? Weil der Innendruck steigt, weil der Dampfkochtopf am Explodieren ist. Alleinerziehende haben es schwer, ihren Sohn durchzunavigieren. Ich habe oft festgestellt, dass sie manchmal religiös werden. Sie sagen, mein Sohn ist belastet. Ja. Was sie nicht verstehen, ist, dass du in dem Alter von 12 bis 17 Jahren von dieser Droge Testosteron überschwemmt bist. Und genau in dem Alter haben wir die höchste Kriminalitätsrate. Das ist auch interessant. Und Jungs in dem Alter haben einen Hunger nach Gewaltfilmen, nach Raufen, nach Kloppereien, Sprüche kloppen. Das ist das Alter, wo die Wettsaufpartys praktiziert werden, einfach weil dieser innere Drive, dieser innere Druck, diese innere Spannung da ist. Und deswegen ist es gut, wenn wir als Gemeinden für dieses Alter Antworten haben. Ich bin so froh, das hatten wir nicht immer bei uns in der Gemeinde, aber dass wir ein Programm haben, wo junge Leute anderen weiterhelfen können, und da können die Eltern sich entspannen, weil du kannst dein Kind nur bis zu einer bestimmten Stelle bringen. Ja? Und dann brauchen sie Mentoren und Freunde, im gleichen Alter oder ein bisschen älter, die einfach nochmal auf eine ganz andere Art und Weise sie ansprechen, oder es ist gut, wenn man sportlich aktiv ist und so weiter. Und das erniedrigt natürlich die Zahl der Straftaten und der Gewaltmomente. Aber wenn der Sohn dann hört, hey, du bist so bockig wie dein Vater, dann ist das so, als ob seine Männlichkeit verflucht wird oder beleidigt wird und sein Selbstwertgefühl. Und der Sohn ist in einem Alter, wo er in einer gefährlichen Kurve ist, wo er sehr emotional ist, wo er schnell aus der Kurve rauskommen kann. Und da gibt es also Riesenunterschiede. Ihr merkt das. Es ist nicht so einfach. Ihr Frauen, die ihr heute hier seid, ihr wurdet alle von früh auf, sagen wir mal, auf Beziehung gedanklich programmiert und ausgerichtet. Das fing schon an bei Barbie und Ken. Okay, kennt ihr die noch? Barbie und Ken. Im Sandkasten hat man schon die Hochzeitsspiele durchgespielt, ja. Und du hast seit dem 5. Lebensjahr geübt, was Beziehung ist. Eigentlich haben die Frauen tendenziell eher ein Diplom in Beziehungsfähigkeit. Du kannst super dekorieren, du kannst super kochen oder romantische Momente kreieren. Du wurdest eigentlich so mental darauf ausgebildet, mit jemandem ein Leben lang zusammen zu sein. Als Teenie-Girlie mit Zahnspange damals, versetze ich nochmal zurück, ja, einige, da kamst du in den Raum und dann plötzlich geht die Tür auf und du saßt mit deinen Freundinnen da und plötzlich stand er vor dir. Okay? Und deine Hände wurden feucht, die Zunge wurde trocken und plötzlich kam er auf dich und hinter seiner Hand, Hand hinterm Rücken, hatte er die langstielige Rose. Und du wusstest, der eine ist es und kein anderer. Ja? Ihr Frauen wussten mit 18 schon, wo sie heiraten und sie sind unglücklich, wenn dieser Tag noch nicht gekommen ist. Das ist einfach diese Programmierung auf das Thema. Der Mann heiratet nur. Willst du diese Frau heiraten? Ja, ich will. 10 Jahre später findet er raus, was er gemacht hat. Ja? Er hat keine Ahnung, was er getan hat, weil er keine Ausbildung hat. Sie lernt Beziehung, er lernt Fußball, er lernt Handball, er spielt in einer Rockband, er macht irgendetwas. Und er denkt, Ehe ist auch so ein Spiel. Und ich gehe zur Arbeit, ich verdiene die Mäuse. Ist das nicht toll, Schatz? Sie sagt, ja, ich verdiene sie auch. Verstehst du? Es hat sich was verändert. Und wenn die Spielregeln sich verändern, dann sind die Männer auch manchmal verwirrt. Übrigens, das meiste Wissen, was die Frauen haben, über Männer, haben sie von anderen Frauen. Deswegen ist es ganz gut, wenn ein Mann mal hier vorne was sagt. Ja. Sie ist verletzt worden, sie hat keinen Mann, aber sie weiß, wie alle Männer sind und alle Männer sind gleich. Kann ich sagen, das stimmt überhaupt nicht. Hey, ich brauche mal ein Feedback von den Männern. Ihr hängt mir heute zu schlaff in den Seilen. Ja. Alle Männer sind gleich, absolut falsch. Ja. Kennt ihr beim Zahnarzt, da liegen ja diese ganzen Magazine rum, diese Frauenmagazine, da die bei mir zu Hause nicht rumliegen, lese ich die dann regelmäßig durch. Ja. Und dann blätterst du rum und stellst fest interessante Themen da. Zum Beispiel 8 Wege, die dein Sexualleben vitalisieren. Oder 4-Schritte-Programm, wie du deinen Mann wieder nach Hause holst und an dich bindest. 6 Dinge, die ein Mann wirklich von einer Frau braucht. Mal ganz ehrlich, wer hat diese Artikel geschrieben? Frauen, ja, definitiv. Wir Männer sehen die Dinge ein bisschen anders. Zum Beispiel, unter Druck, manchmal kommt die Frau nach Hause, sie ist unter Druck, du merkst, sie sucht die Landebahn, aber sie ist innerlich angespannt, irgendwas ist schiefgelaufen und du läufst ein bisschen auf rohen Eiern, dann sagt sie, trag den Müll aus, mach das Geschirr fertig, du machst es, aber du merkst, sie ist immer noch nicht gelandet, irgendwas stimmt nicht, du sagst, was ist denn los, Schatz? Die Kinder nerven. Okay, ich kümmere mich um die Kinder. Aber du merkst irgendwann, das war es auch nicht. Was ist es gewesen? Du weißt es nicht. Ja, es ist, manchmal will sie gar nicht die Hilfe. Sie will einfach nur emotional irgendwo angenommen sein. Und das kann, diese Gedanken, die kann kein Mann lesen. Okay, da müssen die Frauen einfach ein bisschen helfen, dass die Männer das verstehen. Wenn eine Frau unter Druck ist, dann lässt sie das verbal mit Worten bei ihrer Freundin ab. Okay? Und sie sagt sich, wenn mir das hilft, dann hilft das meinem Mann auch. Also rede gefälligst mit mir. Und der Mann klappt so wie eine Auster. Hey, was gut für mich ist, ist auch gut für dich. Dann rede wenigstens mit deinem Freund. Wisst ihr, wie Männer reden? Sie treffen sich, sie schauen sich einen Film an. Der eine sagt, schmeiß mal die Chipstüte rüber. Gib mir den Öffner für die Bierflasche. Und wenn Männer dann spazieren gehen oder was weiß ich, irgendetwas unternehmen, angeln gehen, dann sind sie lange unterwegs, aber sie reden bei weitem nicht so viel wie ihr Frauen oder wie ihr Frauen vermutet, dass sie reden. Frauen nehmen manchmal das Filmschauen als Vorwand, um nur miteinander zu reden. Sie sagen, lass uns ins Zimmer gehen und einen Film anschauen. Wenn aber in dem Zimmer ein Mann sitzt, der einen Film sehen will, gibt es Probleme, okay? Männer haben nicht immer einen Bedarf nach tiefen Gesprächen. Sehr häufig sagt man, muss der Alkoholpegel erst da sein. Aber wenn, ich sag mal so, wir Männer reden, aber wenn der Mann redet, dann redet er mehr stumm in sich hinein. Und die Frau denkt, wenn ich ihn so antreffe, dann ist er faul, dann ist er gelangweilt, dann hat er kein Interesse. Der Kerl schmollt, der will einfach nicht reden. Ja? Und jetzt will sie noch mehr reden und dann scheucht sie ihn mit Hausarbeiten durchs Haus. Und Männer können sauer werden, wenn man sie beim Reden unterbricht. Bei dem inneren Reden, ja? Also mit sich selbst reden. Und je höher der Stress ist, umso mehr klappt der Mann normalerweise seine Seele zu. Und je mehr Themen einen Mann wirklich bewegen, die an die Nieren gehen, umso schweigsamer wird er. Und wenn er wirklich Sorgen hat, wenn er wirkliche Probleme hat, dann sagt er, was ist er fast, er sagt gar nichts. Er sagt definitiv gar nichts. Ja? Und was ihr Frauen nach außen kommuniziert, das kommunizieren wir Männer tendenziell eher nach innen. Und du denkst, er hat kein Interesse, weil er nicht mit mir kommuniziert, oder wir seien nicht so emotional. Wir sind emotional, wir leben das nur anders aus. Frauen sollten verstehen, dass bei Männern, die den Mund nicht aufmachen, trotzdem alles okay sein kann. Ist das nicht gut? Das ist gut. Ja? Deswegen fühlt euch nicht deswegen immer ungeliebt. Unser Problem ist, dass Männer manchmal so tief in sich hineingehen, so einen Tauchgang nach innen machen, dass sie gar nicht mehr hochkommen. Das ist das Problem. Sodass man eigentlich gefangen ist dann in einem inneren Gefängnis. Und deswegen heißt es im 1. Mose 2, Vers 18, es ist nicht gut, dass der Mann allein sei. Okay? Es ist nicht gut, dass er allein ist. Es ist nicht gut, dass er in dieser Einzelhaft ist. Einige leben in einer Einzelhaft, die Dinge erlebt haben, die traumatisch waren. Vielleicht dass der Verlust, dass die Frau sich getrennt hat oder der Tod eines geliebten Menschen. Und da sagt die Bibel, es ist nicht gut, dass der Mann allein sei. Ja? Wenn er in Einzelhaft bleibt, dann wird es sehr schwierig. Frauen, es gibt hier Männer im Saal, die vielleicht dein Freund sind, dein Mann sind, dein Partner sind, die innerlich vielleicht der ein oder andere auch durch den Prozess der Einzelhaft geht. Ja? Und sie können sich nicht mitteilen. Sie können ganz normal Sex haben, sie können sich ganz normal unterhalten, sie bringen die Brötchen morgens. Eine Frau hat gesagt, ich kann es nicht fassen, mein Mann hat mich zum Essen eingeladen, dann hat er mir meine Lieblingsrosen besorgt, dann, das war alles an meinem Geburtstag, das war wunderbar und 14 Tage später hat er die Scheidung eingereicht. Und ich habe gesagt, glaubst du, dass die Hochzeitsrosen, glaubst du, dass das Restaurant ein Zeichen dafür waren, dass er glücklich war? Ja? Bloß weil er das gemacht hat. Die Männer machen das, was Frauen von ihnen wünschen, aber das heißt noch lange nicht, dass er glücklich ist oder dass er nicht in dieser Einzelhaft ist, von der ich rede. Persönlich möchte ich eins machen. Ich möchte heute beten, dass diese Einzelhaft aufhört. Bei einigen Männern, die richtig eingebetoniert sind, dass sie in eine Freiheit kommt. Einige haben so eine Angst vorm Alleinsein. Du siehst es im Leben. Da ist die Ehe so herausfordernd und so schwierig, aber sie haben Angst vorm Alleinsein und sie ziehen einfach eine Sache brutal durch. Du sagst, warum rede ich so? Weil die Männer die Ersten sind, die sich die Kugel durch den Kopf jagen. Weil die Männer die Ersten sind, die konsequent handeln. Ich höre die Männer, die Schreie der Männer, die Tränen der Männer, die kannst du sehen. Nicht im sichtbaren Bereich, aber du kannst es wahrnehmen. Und diese Männer, die weinen innerlich nicht, weil sie nicht die richtige Position haben oder nicht das richtige Statussymbol haben oder und dergleichen. Aber es ist einfach eine Traurigkeit. Werde ich jemals glücklich sein? Hey, es wird ein Muttertag gefeiert, auch immer in den Gemeinden. Und bei den Männern, die Männer machen sich einfach den Vatertag selber. An Christi Himmelfahrt mit Bollerwagen und ein paar Bierflaschen ziehen sie durch die Lande. Ich möchte euch kurz ein paar Kurven nennen, aus denen Männer fliegen können. Ja, die einfach, wo dieser Innendruck einfach steigt und wo die Situation gefährlich ist. Zum Beispiel der Jobverlust ist für viele eine echte Herausforderung, wenn der Job weg ist, weil Männer haben die Tendenz, einfach ihre Identität mit dem zu untermauern, was sie eigentlich tun. Und wenn dann der Job weg ist, dann ist quasi, bricht irgendwie ein großer Teil der Identität weg und dann kommt ein Zusammenbruch. Und dann ist wichtig, sei vorsichtig mit dem, was du sagst. Wenn er in der Mitte seines Lebens ankommt und dann vielleicht seine Mutter stirbt oder eine große Herausforderung ist mit einem Kind, dann ist das auch eine Kurve, wo er leicht rausfliegen kann. Krankheiten, ich habe nicht gedacht, dass die Männer so empfindlich sind, ja, aber Krankheiten. Krankheiten können, wenn du dein Leben, wenn du deine Gesundheit gefeiert hast und du immer alles im Griff hattest und dann auf einmal nicht mehr, dann ist das eine Kurve, wo man rausfliegen kann aus dem Leben. Vorübergehende Impotenz. Hey, wir reden über diese Sachen. Wir sind ja in der Kirche. Wir müssen über so Sachen reden. Oder anhaltende Impotenz. Er wird nie mit dir darüber reden. Er wird nicht darüber reden, dass der Testosteronpegel runtergegangen ist. Aber glaub eins, es arbeitet in ihm. Und mit 50, 60 hat diese Droge abgenommen. Und dann sind wir Männer tendenziell weniger aggressiv. Wir sind umgänglicher und einfühlsamer. Und bei der Frau nimmt der Östrogenpegel ab. Aber es gibt auch einen Testosteronpegel bei der Frau. Und das bewirkt, dass sie einfach selbstsicherer wird. Sie wird dominanter. Und er ist schockiert und er sagt, hoppla, Eva triumphiert, was ist mit ihr nur los? Wenn die Rückenschmerzen da sind, wenn der Diabetes sich gemeldet hat und der Bluthochdruck und alles, was gefeiert wurde, nicht mehr da ist und er hat keinen Mentor, hat er Schwierigkeiten. Ich habe viele Männer kennengelernt, die so zielorientiert auf den Gipfel ihrer Karriere hochgeklettert sind und auf einmal festgestellt haben, ich bin mit Einsamkeit umgeben, ich habe eigentlich alles verloren. Ich habe alles geopfert auf einem Altar. Und eigentlich, jetzt sind sie alle ausgezogen, jetzt sitze ich mit meiner Whiskyflasche allein hier im Wohnzimmer, was soll ich machen? Ja. Männer angetroffen in der Situation. Wenn wir älter werden, haben wir Angst, nicht mehr der zu sein, der wir einmal waren. Und dann spielt der Mann wieder wie ein kleiner Junge mit den kleinen Spielen. Und das ist dann das Internet. Ja, auf einmal geht es da los. Und das ist einfach der Schrei des Jungen. Ja. Der Junge, der einfach zu etwas greift, weil ihm etwas auf seinem Weg zur Männlichkeit verloren gegangen ist. Und ich möchte einfach zum Ende hin langsam sagen, es gibt einen Schrei von Männern zu Gott, den Gott hört. Und so war es bei David. David schrie zu dem Herrn. Und wisst ihr was? David hat Gott geliebt. Nicht, weil Gott ihm ein Königreich gegeben hat. Nicht, weil er ihn materiell versorgt hat. Sondern weil Gott den Schrei, den David zu Gott geschrien hat, gehört hat. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Ich bin durch eine große Lebenskrise gegangen vor etlichen Jahren. Und ich kann aus Erfahrung sagen, dass es einen Schrei gibt, den Gott wirklich hört. Dass wenn du allein bist und der menschliche Versuch da ist, dich zu trösten und der Versuch nur ein Versuch ist, gibt es einen Trost und eine Hilfe und eine Unterstützung, die von Gott kommt, die geht tiefer wie irgendetwas anderes. Und das ist etwas, was direkt von Gott kommt. David sagt, Gott hat meine Schreie gehört. Und vielleicht bist du ein Mann, der irgendwo, ich habe die Dinge angesprochen und ich will ja auch niemanden outen und will auch da niemanden in Fokus bringen, aber vielleicht bist du in einer Kurve und ich habe ein paar Dinge angesprochen. Ich möchte eins machen. Ich möchte für alle Männer, die hier im Raum sind, ein Gebet sprechen. Aber ich möchte auch diese Männer alle mal nach vorne bitten. Okay? Also wenn du ein Mann bist, ich möchte, dass Gott durchbricht bei inneren Ängsten, bei Unsicherheiten, bei Einsamkeit, bei Stress, bei Sorgen, bei den Druckmomenten. Und ich möchte einfach mal alle Männer bitten, kommt einfach mal nach vorne. Alles, was männlich ist, zwei Beine hat, laufen kann, kommt einfach nach vorne. Ja, kommt einfach nach vorne. Genau, und wenn ihr noch weiter nach vorne kommt, dann können noch ein paar nachkommen. Und ich sag mal, wir Männer normalerweise, naja, was erzählt er da, verstehst du? Was wichtig ist, ich sag mal hier von dieser Haltung, zu sagen, Gott, ich lege jetzt meine Visitenkarte beiseite, den Macho in mir, dem zeige ich die Tür, weil wenn ich ganz ehrlich bin, Gott, ich brauche dich. Stimmt das? Ganz ehrlich, je älter ich werde, umso mehr stelle ich fest, man hat nicht alles in Kontrolle. Definitiv nicht. Okay? Und wir brauchen Gott. Wir brauchen Gott. Und Gott hat einen Plan. Und ich sehe, wie ein Mose zu ihm geschrien hat. Ich sehe, wie ein Abraham zu ihm geschrien hat. Ich sehe, wie David zu ihm geschrien hat. Ich sehe, wie Jesus geschrien hat. Und wie Gott diesen Schrei erhört hat. Und ich möchte einfach zu den Männern hier sagen, die hier stehen, es sind treue Ehemänner, es ist super, was ihr gemacht habt in der heutigen Zeit. Ja? Männer, die in herausfordernden Situationen waren, Männer, die Situationen gemeistert haben, Männer, die aber vielleicht auch vergewaltigt wurden, und ich rede nicht von der Frau vergewaltigt, sondern vergewaltigt von gewissen Lebenssituationen, vielleicht am Arbeitsplatz, vielleicht im Beruf irgendwo oder an der Uni. Und Gott ist deine Antwort. Und ich möchte uns heute Morgen ermutigen, lass uns wie David das Wichtigste zum Wichtigsten machen. Das Wichtigste ist die innere Navigierung zu Gott. Und das ist der Schlüssel zur Kraft. Das ist der Schlüssel zu einem Leben in Fülle. Und ich möchte beten und ich möchte sagen, ihr Frauen von da hinten, wisst ihr, was ihr machen könnt? Streckt eure Hände aus, ihr könnt aufstehen, streckt mal eure Hände aus, segnet einfach nach vorne, weil wir sind eure Männer, wir sind eure Freunde, wir sind eure Pastoren, wir sind Männer, wir brauchen einen Segen, wir brauchen eine Unterstützung und ich möchte einfach beten. Vater, ich danke dir für diese tollen Männer, die hier stehen.